ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und ich gebe es zu, ich finde das wechselhafte, etwas kühlere Wetter in Hamburg im Moment gar nicht so schlimm. Leider gibt es in der Elbe, egal wie drückend heiß oder schmuddelig der Sommer ist, immer wieder dasselbe Problem. Zu wenig Sauerstoff, es droht ein Fischsterben mal wieder. Und ausgerechnet jetzt ist die wichtigste Messstation im Hafen ausgefallen. Da sprechen wir gleich ausführlich drüber. Außerdem geht es darum, ob man wirklich an der Rasse festmachen kann, ob Hunde gefährlich sind. Im Hamburger Hundegesetz ist das nämlich noch immer so geregelt. Und in einem Raserprozess nach dem Tod eines 2-jährigen Jungen, da gab es heute eine Wende. Es geht nicht mehr um Mord. Wir haben Donnerstag, den 26. Juni. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos von NDR 90,3.
Der 2 Jahre alte Junge, um den es jetzt geht, hatte keine Chance. Er saß mit seiner Mutter im Auto, die wollte in Billstedt auf den Schiffbeker Weg einbiegen, als 2 Raser mit mehr als 150 Kilometern pro Stunde herangeschossen kamen. Einer der beiden Wagen ist voll in das Familienauto reingekracht, der 2-Jährige hat nicht überlebt. Der Unfall ist im August vergangenen Jahres passiert und die beiden Fahrer müssen sich vor Gericht verantworten. In dem Prozess gab es heute allerdings eine Wende. Die beiden waren wegen Mordes angeklagt, das Gericht hat heute aber gesagt, mit einer Verurteilung wegen Mordes müssen sie nicht mehr rechnen. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner kann uns das erklären. Elke, du bist gerade zurück vom Gericht. Wie kommt das Gericht zu der Einschätzung, dass das kein Mord war?
Ja, das Gericht hat ja seit Monaten jetzt schon verhandelt. Seit März läuft dieser Prozess. Und das Gericht hat heute so eine Art Zwischenbilanz gezogen, hat das so als derzeitige Einschätzung gesagt. Es ist noch nicht jetzt das Urteil, ne? Das Urteil kann noch anders aussehen, aber es ist natürlich ein sehr klares Indiz, in welche Richtung es geht. Und das Gericht sagt, dass es letztendlich den Tötungsvorsatz nicht mehr sieht. Also bei einem Mord setzt es ja voraus, dass die beiden Raser zumindest in Kauf genommen haben, dass jemand durch ihr Verhalten, durch ihre Raserei zu Tode kommen würde. Das ist der bedingte Vorsatz und den sieht das Gericht nicht mehr. Und deswegen sagen sie, dass sie davon zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr ausgehen. Und da wird sich auch wahrscheinlich nicht mehr sehr viel dran ändern, allein deswegen, weil das Gericht jetzt auch die Beweisaufnahme schließen möchte. Der Prozess war eigentlich bis September noch terminiert. Aber der Richter sagte heute bei dieser Zwischenbilanz auch, wir sind mit unserem Programm am Ende. Und wenn jetzt keine weiteren Anträge mehr gestellt werden, dann war das der Prozess. Und dann ist das auch die Grundlage, auf der das Urteil dann wohl gesprochen wird.
Du hast ja auch nochmal betont zu Recht, das ist noch nicht das Urteil, aber warum hat das Gericht dann heute diese Zwischenbilanz gezogen und schon mal Signale gegeben, in welche Richtung das gehen könnte?
Ich glaube, es geht darum, dass die Prozessbeteiligten sich darauf einstellen können. Es ist also zum einen natürlich strategisch wichtig für die Verteidigung zu wissen, in welche Richtung es geht, um die Verteidigung darauf aufbauen zu können. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Gedanke auch ist, die beiden Raser sind ja selber noch relativ jung, die sind erst Anfang 20, vielleicht so dieses sehr, sehr schwere Damoklesschwert auch wegzunehmen. Also die Mordanklage ist die schwerste Anklage, die es gibt. Darauf steht lebenslange Haft, ist natürlich eine große Belastung. Und ich kann mir vorstellen, dass das Gericht einfach frühzeitig signalisieren wollte hier, das ist schon mal weg. Das heißt natürlich nicht, dass die freigesprochen werden. Sie sind auch noch in Untersuchungshaft, da sind sie auch noch drin, da werden sie auch bleiben. Und sie haben auch trotzdem mit einer hohen Haftstrafe noch zu rechnen, wegen eines anderen Deliktes, wegen eines illegalen Autorennens mit Todesfolge. Das ist noch im Raum, da hat der Richter auch gesagt, den dafür erforderlichen Gefährdungsvorsatz, den sehen wir, sprich, da ist mit einer Verurteilung zu rechnen, aber der Mordvorwurf, der schwerste aller Vorwürfe, der scheint vom Tisch zu sein.
Wie haben denn die beiden Angeklagten auf der einen Seite und die Angehörigen des kleinen Jungen auf der anderen Seite reagiert auf diese Entwicklung heute?
Also die Angeklagten haben nicht sichtbar reagiert. Ich habe danach mit dem Anwalt der Eltern gesprochen, habe sie gefragt, wie sie das sehen, wie sie dazu stehen. Und der sagte zu mir, naja, es ist ein großes Thema ja auch in dem Prozess. Das führt auch mit dazu, dass dieser Mordvorwurf vom Tisch ist, dass die Mutter damals, sie saß ja in einem Unfallwagen, die hatte ja auch einen Fehler begangen. Sie war falsch abgebogen. Das war großes Thema im Prozess. Und der Mutter ist halt klar, dass sie selber, als der Unfall passiert ist, auch einen kleinen Fehler begangen hat. Von daher haben die Eltern vielleicht auch schon nicht mehr mit einer Mordverurteilung gerechnet. Und der Anwalt sagte zu mir, naja, für die Eltern ist es letztendlich jetzt nicht so entscheidend, ob die jetzt 6, 8, 10, 12 Jahre Gefängnis bekommen. Sie wollen halt nur, dass die Schuld anerkannt wird. Und für die Eltern ist es wohl besonders bitter, hat er gesagt, dass diese Kreuzung, an der das passiert ist, immer noch unverändert ist. Also er sagte, dass es viel vorkommt, dass Leute da falsch abbiegen. Das wäre so eine sehr unfallträchtige Stelle. Und sie hätten sich sehr gewünscht, dass nach dem Unfall, diesem schlimmen, tödlichen Unfall, da was passiert. Und das ist ja nicht der Fall. Und das wäre für die Eltern irgendwie nochmal hart, dass dieser tödliche Unfall ihres Sohnes nicht mal mehr auf der Ebene was verändert hat.
Und daran würde ja auch eine Verurteilung wegen Mordes nichts ändern. Also den Eltern ist es vor allen Dingen wichtig, und das kann man gut nachvollziehen, dass da Konsequenzen gezogen werden aus dem Unfall.
Ja, genau so ist es.
Vielen Dank, Elke.
Sehr gerne.
In der Elbe gibt es jedes Jahr eine Art Sommerloch. Da wird nämlich regelmäßig der Sauerstoff knapp. Im Fluss ist die Situation jetzt schon kritisch, obwohl der Sommer gerade erst angefangen hat. Es ist so wenig Sauerstoff im Elbwasser, dass mal wieder ein Fischsterben droht. Und ausgerechnet jetzt ist die wichtigste Messstation, die anzeigt, wie viel Sauerstoff noch da ist, außer Betrieb. Jenny Witt recherchiert zu dem Thema. Jenny, seit wann funktioniert die nicht?
Ja, diese Messstation, die wurde April 2024 außer Betrieb genommen. Das hat uns die Umweltbehörde mitgeteilt auf Anfrage, aber nicht warum. Das haben wir jetzt auch schon mal angefragt. Dafür gibt es aber noch keine Begründung. Nur, dass diese Anlage jetzt ersetzt werden soll mit einem Neubau. Und da wird 2026 angestrebt. Ja, und das würde eben bedeuten, dass 2 Jahre lang an dieser Messstation Seemannshöft eben keine Werte reingehen.
Und wenn man weiß, wie gravierend immer wieder dieses Sauerstoffproblem ist, ist das schon erstaunlich. Was weiß man denn auch ohne diese Messstation? Wie kritisch ist die Lage in der Elbe?
Die ist richtig kritisch. Also die Behörde selbst warnt, dass jetzt gerade ein Fischsterben möglich ist. Gut, es gibt noch weitere Messstationen, eine in Blankenese und eine bei Bundhaus, das ist so in der Nähe von Wilhelmsburg, wo sich die Süder- und die Norderelbe aufteilen. Da gibt es dann 2 Messstationen und man kann natürlich ableiten, was geschieht zwischen diesen beiden Stationen. Ne? Also wenn das Wasser von Blankenese aus reinläuft mit eh schon niedrigen Sauerstoffwerten, dann kommen die eben auch so weit, ja, also nach Bundhaus jetzt tatsächlich, das ist 20 Kilometer Fluss dazwischen. Und daraus liest die Behörde ab, dass dieses Sauerstoffloch oder Sauerstofftal, wie sie das bezeichnet, dass sich das eben über diesen gesamten Bereich erstreckt. Ne? Und ja, das ist fatal.
Was heißt das denn für die Tierwelt?
Also wenn 1 Liter Wasser weniger als 4 Milligramm Sauerstoff enthält, dann kommen Fische, Muscheln und tierisches Plankton quasi an ihre Überlebensgrenze. Die können dann schlicht nicht mehr atmen. Und da sind wir jetzt. Also bei Blankenese wurde schon 2,8 Milligramm gemessen. Das ist weit weg von den 4. Und der BUND, das ist ja die Umweltorganisation, die drückt das stärker aus. Die sagen, wenn dieser Sauerstoffmangel länger anhält, dann werden tausende Fische in der Tide-Elbe sterben. Die meisten von ihnen tatsächlich unterhalb der trüben Wasseroberfläche, so dass wir das noch nicht mal mitkriegen würden. Und für die letzten verbleibenden Elbfischer wie Lothar Bucko ist das Ganze nur noch traurig. Der fischt gerade zwischen Blankenese und Stade, hat er mir heute Vormittag erzählt. Und der findet jetzt immer weniger Fische in seinen Reusen. Gerade weil der Sauerstoffmangel so massiv ist, ist es jetzt besonders schlimm.
Für mich ist das immer sehr tragisch, weil ich dann Fische fange, die ich gar nicht haben will, die sonst nicht in die Reusen gehen. Aber dadurch, dass sie durch den Sauerstoffmangel so geschwächt sind, ist ihnen das völlig egal wahrscheinlich. Und dann treiben sie meine Reusen rein und verenden da. Und das ist also ein reines Debakel.
Also der Fischer ist da auf jeden Fall auch schon mal eine Frühwarnstation, entnehme ich dem. Woran liegt das aber eigentlich? Warum wird der Sauerstoff regelmäßig im Sommer knapp?
Ja, das hat mehrere Gründe. Also erstens, weil die Wassertemperatur natürlich ansteigt. Wir sind jetzt bei um die 20 Grad in der Elbe. Das ist schon richtig, richtig warm. Und die Sonne strahlt aus Wasser. Und dadurch wachsen erstmal viel mehr Algen. Das ist eigentlich gut, weil die produzieren Sauerstoff. Aber wenn sie dann sterben, dann fallen sie auf den Grund, dann sinken sie runter und da werden sie abgebaut von Bakterien. Und die Bakterien verbrauchen wiederum Sauerstoff. So, das frisst erstmal ganz viel O2 im Wasser. Zweitens gibt es dann auch diesen Sauerstoffmangel, weil sich die oberen und die unteren Wasserschichten nicht mehr gut austauschen in der Elbe. Und das, sagt der BUND, liegt daran, dass die Elbe so tief gebaggert worden ist, dass diese Schichten sich einfach nicht mehr gegenseitig erreichen in der Wassersäule. Und der dritte Grund ist noch eben, dass in der Elbe fast ständig gebaggert wird und dass die Schiffsschrauben diesen Schlick aufwühlen, führt zu weiterem Sauerstoffmangel und es deckt auch die Fischeier zu. Ne? Also wenn Fische geleicht haben und die Eier liegen da auf dem Grund, dann sollen die eigentlich Licht und Sauerstoff erhalten, ein bisschen Licht zumindest. Und das geschieht eben nicht mehr, wenn da ständig so ein Zentimeter Schlick drauf gebaut wird.
Ja, schwierige, komplexe Zusammenhänge. Hast du toll erklärt, Jenny. Vielen Dank, ich habe alles verstanden. Aber nun kommen wir zu der wahrscheinlich noch viel schwierigeren Frage. Kann man denn da nichts machen? Könnte man zum Beispiel Fische ansiedeln, die mit weniger Sauerstoff klarkommen oder sowas in der Richtung?
Ja, gute Frage. Also es gibt tatsächlich einige Fischarten, die kommen mit weniger Sauerstoff aus. Das sind karpfenartige Fische. Ne? So, Frage, wollen wir Karpfen in der Elbe haben? Mögen Karpfen Brackwasser? Und ich glaube auch Lothar Bucko hätte vermutlich lieber mehr Stint. Nach denen hat er nämlich viele, viele Jahre gefischt. Aber in den letzten 15 Jahren, sagt er, sind ihm 90% des Stintfangs weggebrochen. Und dieses Sauerstoffloch, das macht ihm eben das Leben richtig schwer. Aus seiner Sicht gibt es eine andere Maßnahme. Der sagt nämlich, dass die Elbe viel weniger ausgebaggert werden sollte. Und vor allem dann, wenn der Sauerstoff eh schon knapp wird. Ja, und eine weitere Maßnahme, die auch was bringen würde, sagt der BUND, es sollte eigentlich mehr Flachwassergebiete geben. Und die könnten auch wieder angelegt werden in der Elbe, weil da eben der Sauerstoffgehalt im Wasser höher ist. Aber viele davon sind zugeschüttet worden. Also Stichwort Mühlenberger Loch.
Also ein paar Lösungsansätze gibt es immerhin. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr da der Umweltbehörde auch weiterhin unangenehme Fragen stellen werdet.
Auf jeden Fall.
Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das hat etwas mit dem Raserunfall, über den wir schon gesprochen haben, gemeinsam. Es geht um den Tod eines Kindes und welche Konsequenzen daraus gezogen werden, um so etwas in Zukunft zu verhindern. Dieser Fall liegt allerdings schon länger zurück. Heute vor genau 25 Jahren ist in Hamburg ein kleiner Junge gestorben, 6 Jahre ist er alt geworden. Volkan wurde auf einer Wiese in Wilhelmsburg von 2 Pitbull-Mischlingen totgebissen. Der Fall hat damals die ganze Stadt erschüttert und das Hundegesetz wurde geändert. Seitdem gelten einige Hunderassen in Hamburg generell als gefährlich. Frauke Reinig hat zu dem Thema recherchiert, was diese Gesetzesänderung gebracht hat. Frauke, immerhin hat es so einen Fall seitdem nicht mehr gegeben. Ist das also ein Erfolg?
Ja, so kann man es natürlich sehen. Es gab auch schon noch Beißvorfälle und Angriffe, aber eben nicht mehr so einen schweren Fall. Und das sagt auch Sandro Kappe, Bürgerschaftsabgeordneter der CDU.
Als Politiker ist natürlich unsere Voraussetzung und unser Ziel, die Bevölkerung zu schützen. Und das Ziel ist grundsätzlich erstmal erfüllt worden mit dem Gesetz zur Rasseliste. Weil wir haben gesagt, Tiere, die gefährlich sein könnten für Menschen, versuchen wir mehr oder weniger einzuschränken. Ob das die Ziele erreicht worden sind, müssen aus meiner Sicht Experten entscheiden.
Ja, aber die CDU sagt auch, das ist wahrscheinlich nicht mehr so richtig zeitgemäß und man sollte das wirklich mal auf den Prüfstand stellen.
Okay, denkbar wäre ja auch, dass man eben keine Hunderassen mehr definiert, die prinzipiell als gefährlich gelten. Aber würden dann nicht mehr Menschen wieder solche Hunde anschaffen?
Na, das ist schon möglich, dass es dann wieder mehr Pitbulls und Staffordshire Terrier zum Beispiel in der Stadt gibt. Aber die Realität ist eben auch so, ich bin selbst Hundebesitzerin und sehe das auf den Hundewiesen, dass es schon sehr viele Mischlinge gibt, die diesen verbotenen Rassen in Anführungsstrichen doch sehr, sehr ähnlich sind. Und es gibt natürlich auch Hundebesitzer, die hier in Hamburg sich aufhalten, aber ihre Tiere dann woanders angemeldet haben. Und Jule Thumsa vom Verein Hundelobby sagt,
das sind überwiegend nette Hunde und wenn die in den richtigen Händen sind, kann mit denen überhaupt nichts passieren. Wenn ein Hund in den falschen Händen ist, also bei jemandem, der sich keine Gedanken über seinen Hund macht, dann kann auch ein Border Collie gefährlich werden oder ein Labrador oder sonst ein Hund.
Ja, und die Statistik gibt ihr recht. Gut 150 Beißvorfälle, also gegen Menschen oder aber auch andere Tiere, sind im vergangenen Jahr in Hamburg gemeldet worden. Und die meisten von Mischlingen, dann folgen gleich Labradore, Schäferhunde und englische Bulldoggen. Und keins davon sind Listenhunde. Das Tierheim Süderstraße hat außerdem das Problem, dass sie eben diese Listenhunde hier in Hamburg gar nicht vermittelt bekommt. Und trotzdem landen die hier im Tierheim. Also sie sind definitiv da und die Rasseliste macht dann eher Probleme, als dass sie Probleme löst. So ist die Meinung der Experten.
Verständlich, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt davon ausgeht, das Problem ist eben am anderen Ende der Leine, die Hunde sind gefährlich, weil sie vielleicht nicht gut erzogen sind, nicht gut gehandelt werden. Aber auf der anderen Seite gibt es ja Hunde, zum Beispiel wenn ich an deinen Hund denke, da hätte ich jetzt keine Angst, wenn ich dem begegne. Der gehört definitiv auf keine Kampfhundeliste. Widersprich mir, wenn du das anders siehst. Aber es gibt eben auf der anderen Seite Hunde, die sind physisch schon erstmal in der Lage, gefährlicher zu sein als deiner zum Beispiel.
Ja, meiner ist ein kleiner Bolonka, hier immer Offenlegung. Der wäre auch nicht gefährlich, wenn er schlecht erzogen wäre, was er natürlich nicht ist.
Nein.
Aber nichtsdestotrotz ist eben diese Pauschallösung, also es gibt ja auch viele große, starke Hunde, die nicht auf der Rasseliste stehen und hier rumlaufen und deren Besitzer oder Halter und Halterinnen, die haben da ja bisher gar keine Auflagen. Und das sollte man ändern, sagt die Grüne Lisa Maria Otte.
Können wir die Menschen nicht auch dazu bringen, sich noch viel besser zu informieren und individuell eben auch eine Prüfung abzulegen, wo sie zeigen, der Hund gehorcht mir, ich weiß, worauf ich mich einlasse, auch in der Verantwortung von mir als Hundehalterin. Das wäre natürlich aufwendiger, aber für die Allgemeinheit hier in Hamburg der sicherste Weg.
Also sie stellt sich so eine Art
Hundeführerschein für Hamburg vor. Und Rot-Grün hat tatsächlich im Koalitionsvertrag auch festgelegt, dass das aktuelle Hundegesetz evaluiert werden soll. Und die Reise geht, glaube ich, in diese Richtung, dass es eben Sachkundenachweis, wie es denn offiziell heißt, geben werden soll. Das Problem ist tatsächlich, das Ganze ist ein heißes Eisen und das wissen alle. Wenn man dieses Hundegesetz jetzt anfasst und dann passiert was, dann ist natürlich die Aufregung riesengroß. Deswegen glaube ich, steht es wirklich nicht ganz oben auf der Liste und wann das wirklich angepackt wird, das ist tatsächlich noch unklar.
Okay, dann bleibst du definitiv da weiter dran, ob dann sich was bewegt in der Politik.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt ja Promis, die sorgen, kaum sind sie in Hamburg gelandet, für Schlagzeilen. In diesem Fall geht es um Jimmy Blue Ochsenknecht. Die Bundespolizei hat ihn nämlich am Hamburger Flughafen festgenommen. Hintergrund ist ein Haftbefehl aus Österreich. Der Schauspieler soll in einem Hotel in Tirol die Rechnung nicht bezahlt haben. Da waren für 4 Tage noch 14.000 Euro offen. Ja, sein Management sagt, das war alles ein Missverständnis. Ich glaube, das würde ich auch sagen, wenn ich so eine Hotelrechnung sehen würde. Aber naja, die deutsche Justiz muss jetzt entscheiden, ob Jimmy Blue von Hamburg aus nach Österreich ausgeliefert wird. Und mit dieser kleinen Geschichte verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend. Abonniert den Podcast gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Und wenn ihr mögt, morgen bin ich zum Abschluss der Woche nochmal da mit einer frischen Folge. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.